Herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Heute zu Gast ist Fußballkommentator Jonas Friedrich. Ihr erfahrt heute, wie er zu seinem Beruf gekommen ist. Wir sprechen über die korrekte Aussprache von Fußballspielern und er äußert sich ausführlich und auch kritisch zum VAR. Viel Spaß!
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Das, was du jetzt machst, Sportreporter, war das auch dein Traumberuf als Kind?
Ja, es war tatsächlich so, dass ich immer vorhatte, Sportjournalist zu werden. Mein Vater war Journalist, es war mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich habe mich sehr, sehr früh klassisch kindlich für Fußball und für Sport interessiert und komme aus der Nähe von Stuttgart, eher aus so einem schwäbischen Gedanken heraus, die Menschen bewundert und ein wenig beneidet, die umsonst ins Stadion dürfen. Und es war dann so die Europameisterschaften 1988, lange her, die war in Deutschland. Mhm. Das war so mein erstes bewusstes, wirklich großes Turnier und das habe ich voller Faszination für die Übertragung und auch für die Reporter verfolgt. Und dann verkündet im Elternhaus, also das möchte ich auch mal machen. Und jetzt kann man sich im Nachhinein natürlich wunderbar herlabern, dass das alles ein großer Plan war. In Wahrheit ist es natürlich viel, viel Zufällen, günstigen Gelegenheiten, Timing geschuldet, dass es dann auch tatsächlich so ist.
Was für günstige Gelegenheiten waren das? Also wenn du dir ansprichst, was hat dir quasi auf den Weg geholfen? Wo hast du angefangen und wie bist du da hingekommen zu deinem Ziel am Ende?
Also ich habe natürlich schon auch das mit einer gewissen Hartnäckigkeit und auch mit einem Plan verfolgt. Also ich bin beispielsweise dann schon mit jungen Jahren, mit 14, bin ich zur Lokalzeitung reinmarschiert in die Sportredaktion und habe gesagt, hallo,
hier bin ich
in der und der und wäre es möglich, über Fußball zu schreiben. Und dann haben mich zwei verdutzte Redakteure angeguckt und sagten mir, naja, also Fußball nicht, aber für Baseball hätten sie noch keinen. Als ich dann für die lokale Baseballmannschaft berichtet. Die Herrenberg und so kam irgendwie eins zum anderen. Aber natürlich ist es schon so, dass du dann halt auch Begegnungen bei einem Praktikum, die du mit Leuten hast, das sind dann mehr oder weniger Zufälle, die du halt auch nicht beeinflussen kannst. Und eines führt zum anderen. Und irgendwann mal ist auch jemand krank. Und irgendwann mal braucht auch irgendjemand jemanden. Das sind häufig auch Dinge, die kann man nicht wirklich planen. Man kann nur die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass es so weit kommt. Und insofern möchte ich einfach nur sagen, ich möchte es keinesfalls sozusagen unterschätzen. Es waren auch so ein paar glückliche Fügungen dabei. Jemand ruft mich an, ich rufe jemanden an. Es ergibt sich eine Möglichkeit hier und da. So kommt das alles irgendwie zu.
Aber wenn ich das richtig verstehe, jetzt hast du keine akademische Ausbildung damals gemacht oder so?
Ich bin ordentlich studiert.
Aber nicht in den Sportjournalismus oder doch?
Nee, das war immer Learning by Doing. Mhm. Aber tatsächlich habe ich Medienmanagement studiert und bin auf dem Papier ein Diplom-Wirtschaftsingenieur.
Wow, ja, das ist schlecht.
Aber du könntest mit der Erste sein, mich überhaupt einmal.
Okay. Ja, weil das ja, also heutzutage ist es, ich habe schon von anderen auch gehört, Journalisten, dass das früher anders war als jetzt heute, dass du heute ja, also ich kenne es aus eigener Erfahrung, du bekommst im ersten Praktikum oder wenn du ein Praktikum machst, dann hast du relativ schnell gesagt, ja, viel Erfahrung sammeln, viele Praktika machen, aber du brauchst auch eine entsprechende akademische Ausbildung, also Fachhochschule oder Diplom oder Bachelor in mindestens Verwandte, wenn nicht genau dem Bereich. Jetzt habe ich aber auch schon mit Schweizer Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die gesagt haben, was, wer hat dir das denn erzählt? Also das ist Learning by Doing und das Fachwissen, was man da in der Fachhochschule an der Theorie geschmissen bekommt, ist eher hinderlich. Wie siehst du das?
Ich würde sagen, es ist beides richtig. Einerseits auf der rein handwerklichen Ebene, du brauchst es nicht. Ich habe gerade schon mal kurz erwähnt, also mich hat nie jemand wieder danach gefragt und ich habe auch nicht das Gefühl, Das ist jetzt sozusagen für mein eigentliches Tun, dass ich da jetzt im Studium auf irgendetwas zurückgreifen könnte.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist natürlich schon so, dass ich denke, dass eine breite, fundierte, nennen wir es einfach mal Bildung,
mhm,
die hilft, als Persönlichkeit, als Mensch, letztlich auch als Journalist, weil es halt auch ein bisschen mehr ist als nur das 1:0. Und ich glaube, dass das schon auch eine Qualität mitbringt, die was über den Menschen sagt, ein Stück weit sich auch heransetzen können, Dinge zu Ende bringen, in Anführungszeichen wissenschaftlich arbeiten, das würde ich auch nicht so hochhängen, aber sich auch mal auf fremden Fächern durcharbeiten, reinarbeiten. Also das sind schon alles Fähigkeiten, die möchte ich nicht missen. Und ich kann über meine Studienzeit im Nachhinein nur sagen, es war mit die schönste Zeit meines Lebens. Es waren tolle Jahre, tolle Menschen kennengelernt und viel mitgenommen. Und ich möchte es nicht missen.
War dir relativ früh im Leben klar, das ist dein Ziel, da möchtest du hin?
Ja. Also ich habe tatsächlich mich in meinem Leben keine einzige Sekunde gefragt, was ich mal machen möchte oder werden möchte.
Mhm.
Das war irgendwie immer klar, aber ja, das hat mir mein Vater halt auch irgendwie schon so mitgegeben. Also ich fand das immer toll, was er so gemacht hat. Der war nicht im Sport, war in der Politik. Und irgendwie habe ich auch schon früh gespürt, also das liegt mir so einigermaßen. Ich habe gerne geschrieben, ich habe immer gerne gelesen und deswegen.
Da kommen sehr viele Parallelen, kommen mir bei mir in Sinn. Also ich habe auch relativ früh gewusst, gut, das war bei mir auch dem geschuldet, dass ich halt ein Handicap habe, eine Beeinträchtigung, wie man heute sagt, und dass andere Berufe, sage ich mal, in der Gastronomie oder auf dem Bau oder sowas gar nicht in Frage kamen. Aber ich habe auch mich schon immer gerne mit Sprache auseinandergesetzt, gelesen gerne und Sport. Wir sind eine sportverrückte Familie, wir fahren Ski, wir sind Fußballverrückt und ich war auch immer einer, der problemlos irgendwo auf irgendwelchen Events oder Geburtstagen mal kurz was sagen konnte oder irgendwas gemacht hat. Also
du bist ein richtig ordentlicher Schweizer mit großer Skileidenschaft.
Genau, das ist mir sozusagen wirklich auch in die Wiege gelegt worden. Meine beiden älteren Geschwister sind lange beim Ribbenauer Skiclub mitgefahren, haben dann beide aber aus beruflichem Gründen beziehungsweise gesagt, das wird sportlich ein bisschen schwierig, das zu vereinbaren. Dann haben sie das aufgegeben irgendwann und sind beruflich Träumen nachgegangen. Aber wir können alle relativ gut Skifahren. Und mich haben sie halt auch, mein Vater war dann auch, wie du jetzt vorher gesagt hast, bei mir war es auch mein Vater, der einfach gesagt hat, wir stehen jetzt einfach auf die Ski und der fährt einfach Ski. Und der Rest der Familie und Freunde und Bekannte haben gesagt, bist du wahnsinnig, der kann doch nicht Skifahren mit seinem Handicap und so. Der fährt so lange den Berg runter, bis er es kann. Und da bin ich auch immer sehr gepusht worden und auch im Beruflichen immer sehr unterstützt worden. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, um so einen Weg überhaupt gehen zu können, weil der ja nicht gerade einfach ist. Also da gibt es sicher auch Stolpersteine. Hattest du auf deinem Weg auch so Erlebnisse, Momente, Erfolge oder auch Misserfolge, die dir im Nachhinein bleiben, die dir vielleicht geholfen haben im Nachhinein?
Ehrlicherweise nicht. Es ging alles immer relativ straight und so wirklich so Stück für Stück voran. Also ich möchte behaupten, dass ich so eine Art von der Pike auf Laufbahn jetzt irgendwie so hinlege. Also ich habe bei der Zeitung angefangen und mich dort sozusagen Stück für Stück so vorangearbeitet. Dann bin ich über ein Praktikum fürs Fernsehen begeistert worden.
Mhm.
Ich war damals in der Original-RAN-Redaktion noch dabei, also die RAN-Fußball.
Mhm.
Das war anfangs der 2000er Jahre noch. Und auch dann sozusagen beim Fernsehen erstmal als Praktikant, dann als sogenannter redaktioneller Mitarbeiter, da schneidet man kleine Schnipsel, dann als Beitragsmacher und erst dann viel später als Zusammenfasser im Fußballspiel, dann als Kommentator irgendwann mal. Also es ist nicht so, dass ich aus dem Stand irgendwie in so eine Rolle reingeschlüpft bin als Kommentator, sondern das hat sich im Lauf der Jahre erst ergeben.
Auch mit glücklichen Fügungen Wahrscheinlich wird ja schon am Anfang gesagt, pass ab und zu oder mal eine Chance, hier kannst du jetzt mal machen und versuch mal und so. Braucht man, um diesen Step zu machen vom Texter, sage ich jetzt mal, zum Kommentator, braucht man eine zusätzliche Ausbildung oder wie sieht das aus? Oder ist es auch Learning by Doing bei dir am Ende gewesen?
Bei mir war es Learning by Doing. Dazu muss ich sagen, dass ich erst einmal ein etwas, ich musste erst einmal einen schwäbischen Akzent loswerden, der mir gegeben war. Insofern war das gar nicht so einfach. Das war schon so ein bewusstes halbes bis ganzes Kalenderjahr, in dem ich wirklich so ein Stück weit Sprechen nochmal für mich gelernt habe. Das habe ich aber alles autodidaktisch gemacht. Also ich war jetzt nie in einer Sprecherausbildung. Ich hatte eine Begegnung, weil du das vorher anreißt. Die fällt mir tatsächlich ein. So eine prägende Begegnung war, dass mir ich habe mal so eine Probevertonung gemacht in einem Praktikum und da war das noch ein bisschen zu schwäbisch. Und dann hat mich ein Cutter beiseite genommen. Ich kann mich leider nicht an den Namen erinnern. Dem könnte ich das gerne nochmal erzählen. Jedenfalls nahm der mich zur Seite und sagte so, also wenn du Hochdeutsch lernst, also von der Stimme kannst du leben. Und das war irgendwie so eine, okay, verrückt. Das war so ein kleiner Aha-Moment. Ich habe das Glück, dass ich jetzt sozusagen alles andere mir irgendwie selber habe beibringen können. Also wie man spricht, der Umgang mit Sprache, das ist sicherlich auch irgendwo halt da oder auch nicht. Und würde aber, dass halt irgendwie, sagen wir mal, eine sprecherische Erziehung hilft. Ne? Also natürlich ist das eine Hilfe und natürlich kann man da Dinge für sich rausziehen und natürlich ist, wenn man jetzt sozusagen jetzt mal eingeengt auf das Berufsfeld Kommentator, natürlich ist das wichtigste Werkzeug. Also dementsprechend, mich würde es tatsächlich auch interessieren, könnte ich da eigentlich noch was lernen? Würde ich da noch was entdecken, was vielleicht total spannend ist? Nie so oft im Leben. Keine Ahnung, wann ich das machen soll.
Ja, Zeit hat man nie.
Richtig. Aber wer weiß. Vielleicht nehme ich das nochmal in Angriff. Ich halte es auf jeden Fall für einen sehr, sehr interessanten Zugang und natürlich gibt es da viele, viele Dinge, die ist wahrscheinlich sehr, sehr spannend.
Wenn wir das Thema, man hat keine Zeit, weil so viel zu tun, gerade anreißen. Wie sieht denn so dein Wochenablauf oder fangen wir mal mit dem Tag an, Tagesablauf typischerweise aus? Also ich gehe jetzt mal davon aus, du weißt, am Wochenende hast du in der Konferenz vielleicht das und das Spiel. Wie bereitet man sich darauf vor? Was machst du vielleicht anders als andere? Wie sieht so ein Tagesablauf oder Wochenablauf aus?
Also ich habe natürlich einen etwas schiefen Wochenablauf, weil in aller Regel das Wochenende halt Arbeit ist. Die eigentliche Arbeit als Kommentator ist natürlich nicht das Kommentieren, sondern die Vorbereitung darauf. Und da muss man oder kann man schon eigentlich, musste rechnen, so also 1 bis 2 konzentrierte Tage in der Vorbereitung, so als Erfahrungswert, das hilft. Das wäre schon notwendig. Und dementsprechend ist es meistens so, dass ich unter der Woche eigentlich so hier, du siehst mich hier an meinem Schreibtisch, hier sitze ich ganz gerne, bereite mich vor, muss viel lesen, recherchieren, telefonieren, Spiele gucken und das Kommentieren. So, dann muss man in aller Regel noch irgendwie hinkommen. Also ein bisschen Reisezeit geht auch noch drauf, abhängig jetzt davon, was es ist und wo es ist. Und der kürzeste Anteil ist eigentlich das Spiel. Das dauert ziemlich genau 90 Minuten.
Oder vielleicht auch ein bisschen länger. Ja. Weißt du noch, was war dein erstes Spiel, was du kommentiert hast? Kannst du dich erinnern?
Das war bei Arena. Mhm. Also ein Sender, der möglicherweise heute jetzt nicht mehr jedem geläufig ist. Das war ein Pay-TV-Sender, der in der Saison 2006, 2007 die Rechte an der Fußball-Bundesliga in Deutschland hatte. Und die hatten auch die Rechte an der Primera Division. Mhm. Also habe ich als Kommentator angefangen. Mein erstes Spiel war eins aus Spanien. Gymnastik Aragona, die waren damals Aufsteiger. FC Valencia. Mhm. Wenn ich ehrlich bin, so richtig viel weiß ich nicht mehr aus diesem Spiel. Das ist zu lange her. ich weiß noch, dass Fernando Morientes der groß war.
In den Laufe der Zeit hast du dir irgendwelche Tricks angeeignet oder Sachen, spezielle Sachen gelernt, wie man sich darauf vorbereitet? Also was, verglichen jetzt mal das erste Spiel, was du dich da vorbereitet hast oder das eins der ersten, an die du dich erinnern kannst, bis heute, sagen wir, das letzte jetzt. Also du hast dich ja auch ein Learning-Step in den Jahren gemacht. Gab es grobe Fehler, die du heute nicht mehr machst, oder so einen groben Fehler, den du mal gemacht hast, den du dich erinnerst, oder?
Nee, also diesen ganz krassen Fehler, also jeder macht Fehler,
kenn ich
auch. Natürlich, was weiß ich, sind es manchmal so kleine inhaltliche Fehler, oder man sieht was nicht richtig, oder man sieht es zu spät, oder man sieht es gar nicht. Manchmal liegt man in Bewertungen vielleicht jetzt nicht sofort so, wie man es im Nachhinein bewerten würde. Manchmal denkt man, boah, das kann man jetzt zwar auch sprachlich besser formulieren. Das ist schwer. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt heute irgendwie so mir nochmal ein Spiel von 2007 angucke, um mir anzuhören, Mensch, wie war denn das damals? Aber Fakt ist, gefühlt, die Erfahrung ist unschätzbarer Vorteil. Gefühlt ist es auch so, dass ich mich mit den Jahren immer intensiver und immer akribischer vorbereitet habe. Also es mag sein, dass ich sozusagen in der Anfangszeit das nicht so ganz in der Tiefe für mich drauf geschafft habe, sondern eigentlich erst so mit den Jahren entdeckt habe, wie wichtig das wirklich ist. Weil man natürlich, also es ist einfach so, wenn du auf eine Situation nicht top vorbereitet bist, du fühlst dich dann in der Situation ein Stück weit unwohl. Selbst wenn du das überspielen oder kompensieren kannst, es ist kein cooles Gefühl. Wenn man da sitzt, ist die Idealkonstellation, dass du als Kommentator total souverän und inhaltlich Herr der Lage bist. Und um das herzustellen, brauchst du einfach eine hundertprozentige Vorbereitung. Und so mit den Jahren bin ich da, behaupte ich jetzt einfach mal, in gewisser Weise habe ich mich da professionalisiert und vermeidbare Fehler, die auf Vorbereitung zurückzuführen sind, das passiert mir heute nicht mehr.
Ich meine, Fehler, die Aussprache oder sowas, die mal im Gefecht passieren können, ich glaube, das verzeiht man heutzutage. Der eine Teil verzeiht es, der andere Teil ist dann der Teil, der sowieso immer irgendwas zu nutzen hat. Gerade im Thema Social Media, oder?
Also, ich würde behaupten, dass ich in der Aussprache von Spielern es möglicherweise oft ganz gut weiß, wenn man ein Klientbild spricht, manchmal auch eine dezidierte Meinung dazu habe, wie man jemanden spricht, weil es auch nicht die eine richtige oder korrekte Sprechweise gibt und weil es natürlich immer auch so eine Art Mischung ist. Auf der einen Seite wäre schon die Idee, dass man die Spieler oder die Spielerinnen genauso ausspricht, wie sie in ihrem Heimatland genannt werden, nur hat das halt nun mal Grenzen. Also es macht halt keinen Sinn, die letzte Feinheit des portugiesischen Dialekts oder der portugiesischen Sprache versuchen abzubilden. Oder, was weiß ich, skandinavisch, da wird es auch ganz schnell lächerlich.
Parland.
Exakt. Nana, das ist ein ganz gutes Beispiel. Also, ich habe einfach für mich entschieden, es macht keinen Sinn, dass ich anfange, das norwegische Haar nachzubilden. Also, da komme ich mir blöd vor. Und deswegen kann ich damit Haaland und mich damit deutlich besser zurecht und würde das auch so vertreten.
Gut, ein anderes Beispiel, das weiß ich von meinen portugiesischen Freunden, sind so Dinge wie Bruno Fernandes, der in Manchester Fernandes, João Venisch, Felix, ne, da sind dann irgendwo Grenzen, wie du gerade gesagt hast, wo du sagst, okay, es ist ja auch so, dass man spricht es ja auch in dem Moment für ein gewisses Publikum, das dann vielleicht eher verwirrt ist, wenn man plötzlich das so richtig ausspricht, wie man das in der Sprache aussprechen würde, portugiesisch, skandinavisch. Ne? Ja.
Genau so ist es. Und am Ende ist natürlich vor allen Dingen wichtig, dass kommt das bei den Leuten an, die es gucken. Ne? Also verstehen die es. Das ist die überragende Frage. Und erst danach kommt dann sozusagen die die Feinheit.
Body Face ist, glaube ich, jetzt gerade ein aktuelles gutes Beispiel, oder?
Kennt man den anders?
Nein, also ich auch nicht, aber ich weiß, ich habe vom Lauschern gehört, den ich höre, von deinen beiden Kollegen Buschmann und Schmitz-Oberfeld, die hatten da mal, glaube ich, Buschmann hatte, glaube ich, der Diskussion, hat angeregt gesagt, also es gab ja Leute, die haben mir dann angeschrieben, der wird anders ausgesprochen, nicht Boniface, Boniface und so weiter und so fort. Und dann hat der Buschmann dann gesagt, also ihr hättet ein gewisses Tool bei euch bei der Arbeit, wo das von den Spielern reingesprochen wird, wie man den Namen ausspricht und aufgrund dessen lernt er die Namen. Und deswegen heißt er
Fußball. Sehr schön. Also ich kenne jetzt gar keine andere Aussprache für Boniface.
Ja, ich habe nur ab und zu mal Boniface gehört und das kann nicht sein, da kann ich, also Fast, das ist im Deutschen was anderes. Er ist ja Nigerianer, also wird sein Name wahrscheinlich eher Englisch ausgesprochen als Deutsch.
Würde ich auch vermuten. Es ja. Ist tatsächlich so, dass es in der Bundesliga gibt, nicht für alle Spieler, aber für sehr, sehr viele. Das machen die Clubs sehr professionell oder die Liga. Die lassen die Spieler selber so eine kleine Audio-File einsprechen.
Mhm.
Und das ist natürlich die absolute A-Quelle.
Dann kann man klar sagen, okay, der spricht dich so aus, dann ist es so. Dann passt das auch so. Seid ihr denn so, wenn ihr in einer Konferenz sitzt, wie muss man sich das vorstellen? Seht ihr euch? Ja, seid ihr in so Boxen oder wie ist das?
Also du hättest keinen Vorteil, wenn du dich untereinander siehst. Dementsprechend sind das getrennte Bereiche. Man sitzt da auch nicht allein, sondern man hat in unserem Fall, wir sind immer zu dritt, pro Spiel sozusagen. Da sitzt ein Cutter, der schneidet gleich sozusagen den Spielbericht für alle Spiele, alle Tore. Und dann gibt es noch einen Redakteur, der schneidet den Beitrag inhaltlich und unterstützt auch so ein bisschen. Der guckt zum Beispiel, also jetzt in meinem Fall, der guckt auf das Tool vom VAR und ich gebe dem auch, was weiß ich, den einen oder anderen Hinweis mit, wo er doch vielleicht mal bitte drauf achten soll und mich so ein bisschen unterstützen kann. Ja, und ich als Kommentator, ich bin der Dritte im Bunde. Und dementsprechend sind das so einige Drei-Mann-Crews, in aller Regel fünf pro Samstagnachmittag, die da zusammensitzen und die sitzen tatsächlich getrennt.
Was ist vom Erlebnis her, das du selber mitnimmst, spektakulärer Live-Kommentator im Stadion oder so eine Konferenz, weil da so viel passiert und ja, jetzt habt ihr bald jetzt zwei Tore gleichzeitig, gibt es ja auch immer wieder, quasi, ja, gibt nur darüber, entscheidet euch, entscheidet selber. Was macht mehr Spaß?
Das ist total schwierig. Also bei mir ist es in etwa 50-50 und genauso fühle ich das auch. Also einerseits bin ich natürlich sehr gerne im Stadion vor Ort, wo du ja so eine Art ursprünglichen Reporter-Job hast, die Stimmung mit, du triffst die Leute. Es ist sozusagen das Original. Auf der anderen Seite ist die Konferenz halt ein in sich total cooles, unterhaltsames, entertainiges Thema. Ist ein bisschen anders. Jetzt so in der Kommentatorentechnik, wenn du so willst, musst viel mehr auf den Punkt kommen.
Wie?
Es ist nicht so ausufern, du kriegst eigentlich kaum vernünftige Geschichten unter und wenn, dann musst du sie extrem verknappen. Gleichzeitig musst du total auf Zack sein, musst die anderen Spiele immer auch noch so ein bisschen im Auge mitbehalten und im Ergebnis entsteht halt auch wirklich ein, ja, manchmal unglaublich spannendes und witziges, nelliges, kurzweiliges Thema. Es würde mir echt schwer fallen, mich für eins zu entscheiden, muss ich sagen. Deswegen bin ich ganz froh und dankbar, dass ich beides machen kann.
Machst du noch andere Sportarten neben Fußball als Kommentator? Also, ich habe dich mal Richtung Handball, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber mitbekommen, dass du auch da ab und zu was machst.
Ich habe so ein paar Allrounder-Fähigkeiten habe ich. Also im Endeffekt ist so, Fußball ist meine Hauptsportart. Ich spiele selber gerne Golf.
Mhm.
Deswegen ist Golf sozusagen derzeit meine Nummer 2 Sportart. Das mache ich auch für Sky. Ich habe in meinem früheren Leben, in der Jugend, habe ich American Football gespielt. Deswegen habe ich auch das ein oder andere NFL-Spiel schon kommentiert. Für Sport 1 Plus damals. Und bis letzte Saison auch für ProSieben. Und weil du Handball angerissen hast, stimmt, das habe ich auch mal gespielt.
Ordentlich.
und habe Handball nur für Sky gemacht. Das allerdings ist schon länger her. Also auf der einen Seite ja, Allrounder schon. Auf der anderen Seite habe ich auch festgestellt, es macht schon Sinn, sich zu spezialisieren. Also es ist nicht ganz einfach, lass mich so formulieren, wirklich Experte in der Tiefe der Materie steckender Journalist sozusagen zu sein für ein Thema. Das kann man für ein, zwei Sportarten machen, vielleicht auch noch für drei. Aber das ist schön anspruchsvoll. Wenn man den Anspruch hat, da wirklich hundertprozentig sattelfest und thematisch sicher zu
sein. Was mich natürlich Konferenzen auch interessieren würde, ist, kriegt ihr die Spiele, die ihr kommentiert, dann einfach zugelost oder besprecht ihr das vorher oder dürft ihr Wünsche äußern oder wie ist das?
Das ist so eine Art redaktioneller Prozess, ne? Also wir sind ja nicht alleine, es sind ja nicht nur Kommentatoren, so. Es gibt ja einfach eine Redaktion, jetzt bei Sky oder auch bei Prime Video und in dieser Redaktion ergibt sich so eine Art, wie nennt man das? So eine Art, was ist das beste Konzept, was ist die beste Zuteilung, Einteilung, call it like you want. Natürlich kann man Wünsche äußern. In meinem Fall beispielsweise ist es so, dass ich komme ursprünglich aus Stuttgart und meine Family oder Teile meiner Family leben auch bis heute da. Dementsprechend habe ich durchaus mal hinterlegt oder es ist einfach irgendwie so klar, also mit einem Stuttgart-Besuch macht man mir eine große Freude. Oder auch mit Freiburg, weil es dann für mich gleichzeitig so eine Art Heimatbesuch ist. Aber das ist es auch, alles andere ergibt sich aus so einer redaktionellen Linie.
Gibt es, also es gibt ja Kommentatoren, die sind bekannt geworden oder bekannt geworden mit gewissen emotionalen Ausbrüchen beziehungsweise Momenten, die man mit ihm verbindet. Also zum Beispiel ein Reif damals beim Champions League-Finale Kahn, die Bayern. Und er hat, glaube ich, mal einen Podcast, wo er davon gesprochen wurde, gesagt, ja, das ist einfach aus der Spontanität, das kann man nicht planen, das passiert einfach. Gab es sowas bei dir in deiner bisherigen Laufbahn auch schon? Also irgendwie ein Kommentar, eine Situation, ja, die dafür steht, wie du kommentierst?
Also erstmal hundertprozentige Zustimmung. Glaube auch, dass man sowas nicht planen kann und es auch nicht planen sollte. Und der zweite Teil, da muss ich so ein bisschen passen. Ich hatte bislang jetzt, also vielleicht auch einfach nicht so dieses, also für alles überragende Ereignis, was weiß ich jetzt, Champions League, ich habe noch kein Champions League-Finale kommentiert, ich habe kein WM- oder EM-Finale kommentiert. Dementsprechend fehlt jetzt, ich habe jetzt so auch aus, ich könnte dir jetzt spontan so keinen ikonischen Moment irgendwie nennen. Die Gelegenheit hat sie noch nicht ergeben.
Aber würdest du gerne sowas, also ein Event grundsätzlich kommentieren? Ist das so ein Ziel von dir?
Also ja, natürlich. Ja. Also selbstverständlich hätte ich Bock, ein Champions League-Finale zu kommentieren, WM-Finale. Aber Fakt ist, das ist gerade schwer möglich.
Nächsten Sommer ist mir das möglich vielleicht.
Und unabhängig davon, also ich bin total happy mit der Konstellation, wie sie ist, mit den Spielen, wie sie sind und muss keine Nacht ins Kissen weinen. Es ist alles wunderbar, so wie es ist. No bad feelings at all.
Habt ihr, ich kann mir vorstellen, dass ihr untereinander euch sehr gut insgesamt versteht, ihr vielleicht mal Kommentatoren-Truppe bei Sky. Hast du da jemanden, mit dem du dich besonders gut verstehst oder auch vielleicht auch mit jemanden, den du mal vor einem Spiel noch irgendwas fragst, weil er aus der Region kommt oder weil er das Spiel mal gemacht hat oder irgendwie so?
Ja, also natürlich ist das echt eine coole Gruppe. Wirklich, eine Gruppe, die ja eine schöne Konstellation hat, einen guten Zusammenhalt auch. Fakt ist aber auch, dass wir haben gar nicht so viel miteinander zu tun. Also in der Konferenz natürlich. Aber ansonsten ist es ja eher so, dass wir uns spielbedingt eher sogar aus dem Weg gehen. Natürlich gibt es, was das weiß ich, natürlich habe ich Kumpels, Freunde dort, was weiß ich, Johannes Hermann zum Beispiel ist in meiner Lauf, wir laufen häufig zusammen, weil wir Nachbarn sind. Markus Götz ist jemand, den ich jetzt echt schon sehr, sehr lange auch oft treffe, treffen uns auch einfach mal so und. Ob wir uns vor den Spielen, natürlich tauschen wir uns aus. Jetzt ist es, weil ja, wenn man weiß, der oder diejenige hat sich erst kürzlich intensiv mit jemandem oder mit einem Club befasst, natürlich sprechen wir dann.
Klar, ne? Also als Vorbereitung oder hast du das gesehen oder wie auch immer, na, macht Sinn, absolut. Wie stehst du, wenn es ein bisschen das Sportliche tiefer angeht, was hältst du vom VAR? Findest du, das ist ein, am Ende, man diskutiert aber immer drüber, aber ist es am Ende für dich positive Hilfe für den Sport an sich, für den Fußball, oder ist es eher ein Hindernis, weil es den Moment, die Hoheit des Fußballs irgendwie auch wegnimmt, weil man, das ist ein Tor, wartet, VAR, wir müssen noch kurz 3 Minuten warten, der guckt es an. Also, wie siehst du das?
Das ist ein weites Feld und ein komplexes Thema. Lass mich so formulieren. Ich bin ein sehr klarer Befürworter des Videoassistenten. Und ich sage bewusst Videoassistent und nicht Videobeweis.
Na, heißt ja auch Videoassistent, also bis gesamt.
Bei mir in diesem Wording geht die ganze Misere los. Ich sage gleich auch hinzu, ich bin ein entschiedener Befürworter. Gleichzeitig aber auch, was die Umsetzung angeht, ein etwas enttäuschter Beobachter der ganzen Szene. Jetzt muss ich kurz ausholen. Es ist ohne Videobeweis, ohne Videoassistent, Entschuldigung, selber reingefallen, geradezu lächerlich, sich, wenn man die Möglichkeit hat, dieses Mittel links liegen zu lassen, es ergibt für mich keinen Sinn. In einer Zeit, in der alle 50.000 Live-Zuschauer bei einem Spiel auf ihrem Smartphone sofort eine Zeitlupe sehen können von einem Elfmeter, von einer strittigen Szene, die da gerade eben passiert ist. Und die alle können sauber oder einigermaßen sauber anhand einer Szene bewerten, was da eigentlich gerade passiert ist. Nur der eine, der es entscheiden soll, auf dem Platz, der hat kein Hilfsmittel. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Definitiv.
Also, und es ist, by the way, in meinen Augen überhaupt möglich, in realer Geschwindigkeit mit der Perspektive eines Menschen auf dem Platz Dinge sauber bewerten. Abseits wurde geschätzt, Elfmeter wurden aus dem Gefühl heraus, natürlich auch aus Beobachtung und die Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, hey, das sind saugute Leute dabei. Die machen einen erstaunlich guten Job im Live-Geschehen. Aber Fakt ist doch auch, dass ich mir mit Videobildern eine ganz, ganz andere Bewertungsgrundlage verschaffe. Ich kann das viel, viel besser und eindeutiger einschätzen. Und jetzt haben wir einen Fehler gemacht oder mehrere Fehler gemacht. Erstens, wir haben es Videobeweis genannt und damit suggeriert,
Dass es einen Beweis gibt danach.
ja, dass es so eine Eindeutigkeit gibt, die es im Fußball per Definition nicht gibt. Das Fußballreglement ist an vielen Stellen unglücklich. Es ist halt einfach in weiten Teilen ein einziger Graubereich. Und surprise, dieser Graubereich lässt viele Interpretationen zu. Ich habe aber auf der anderen Seite jetzt mit dem Thema Beweis suggeriert, dass es ab jetzt eine Eindeutigkeit, sprich Vergleichbarkeit gibt. Und diese beiden Positionen, die clashen und die crashen und die lösen natürlich viele Widersprüche aus. Fakt ist, und damit sind wir jetzt sozusagen beim negativen Teil, ich bin schon noch ein Stück weit darüber enttäuscht, wie insgesamt, da meine ich jetzt das gesamte Zusammenspiel aus FIFA, UEFA und auch den nationalen Verbänden, wie wenig es der Schiedsrichterei gelungen ist, wenigstens für sich selber nachvollziehbare Maßstäbe und einheitliche Maßstäbe einzuziehen. Die zwischenzeitliche Änderung beispielsweise der Handregel, also dass man mittendrin sozusagen in den letzten Jahren noch angefangen hat, nicht mehr Absicht heranzuziehen, sondern die Handhaltung versucht hat, einfach krampfhaft die Handhaltung zu bewerten, das hat für eine von beiden Teilen nicht mehr Nachvollziehbarkeit gesorgt. Und da bin ich selber auch an einem Punkt, an dem, da bin ich einmal kurz vor der Verzweiflung, weil es, selbst wenn man sich wirklich fast ausschließlich mit der Materie befasst, es nicht mehr möglich ist, das irgendwie nachvollziehbar zu bewerten. Und das führt dazu, dass es sozusagen in der Umsetzung ein bisschen enttäuschend ist. Und es halt weiterhin echt komische Situationen trotz Videoassistent gibt. Und was ich, und damit kommen wir zum enttäuschendsten Teil, was mir bislang total fehlt, ist, dass wir es nicht schaffen, das Live-Publikum im Stadion mitzunehmen. Also, du sprichst natürlich den einen wirklich kritischen Punkt an, die spontane Freude, der spontane Jubel über ein Tor. Der Moment ist ein Stück weit gekillt, das ist richtig. Gleichzeitig wird man im Stadion auch echt weitgehend alleingelassen mit dieser Entscheidung. Das ist total schade. Also im American Football gelingt das glänzend. Das ist eine Transparenz, die dort stattfindet. Es ist eine Interaktion fürs Publikum im Stadion wie fürs Publikum zu Hause. Und aus ganz merkwürdigen Gründen schaffen wir das im Fußball nicht, dieses Videoassistententhema im Stadion abzubilden. Und deswegen kann ich als Live-Zuschauer total verstehen, wenn man Videoassistent nicht so gut findet.
Egal, ob man jetzt im Stadion ist oder zu Hause, es ist ganz häufig einfach so, okay, jetzt wird gewartet und man sieht nichts. Oder man, gut, als Video, als Zuschauer zu Hause, sieht man vielleicht dann noch irgendwann oder ziemlich sicher die Bilder, die der Schiedsrichter dann auch sieht oder zumindest den Schiedsrichter, wie er sich das anguckt. Aber ich glaube nicht, dass, also korrigiere mich, wenn es so ist, aber ich glaube nicht, dass die Bilder dann im Stadion auf den großen Screens gezeigt werden, oder?
So ist es. Und zwar aus so einer althergebrachten Angst. Traditionell wurden ja nie strittige Entscheidungen oder Zeitjubel im Stadion gezeigt, aus Angst, dass das Publikum seinen Frust am Schiedsrichter irgendwie auslässt.
Ja gut, der Zug ist so.
Das ist halt so eine Denke. Das ist für mich, das mag in den 80ern legitim gewesen sein. Ich sehe es aber ein Stück weit als vergebene Chance, im Fußball auch so eine Art unterhaltsames Element einzuführen. Weil wenn ich würde fürs Fernsehen die Kommunikation transparent machen. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir brauchen den Funkverkehr im Sinne der Schiedsrichter. Weil dadurch eine Nachvollziehbarkeit und ich kann es nachempfinden. Also wie sind die zu dieser Entscheidung?
Der Weg dahin ist, wenn man es hört, dann versorgt sich das an. Ich habe so gesehen, wenn die untereinander das reden, dann so ist es. In anderen Sportarten kriegt man es ja auch hin. Also Formel 1 zum Beispiel, kriegt man gefühlt alle 2 Minuten während dem Rennen irgendwas gesagt, was mehr, also mal ist es hilfreich, mal ist es einfach nur Unterhaltung, wie auch immer. Aber gerade in dem Punkt wäre es ja extrem hilfreich für Zuschauer zu Hause und im Publikum im Stadion, um das zu verstehen und dann die Entscheidung zu verstehen. Ja. Ja. Oder auch zu verstehen, wenn der Schiedsrichter jetzt sagt, ich gehe es mir nicht angucken. Auch da wird ja vorher garantiert vom VAR hier, also oft da ist was Strittiges. Und wenn der dann sagt, nee, ich habe es klar gesehen, ich entscheide es jetzt so, auch das wäre dann nachvollziehbarer, als wenn einfach, okay, warum geht es, dass ich jetzt nicht angucken? Also
absolut. Genauso sehe ich es auch. Damit würden wir immer noch sozusagen, damit kann man immer noch legitim fragen oder man kann sich an der Entscheidung immer noch reiben. Ne?
Nee.
Aber der Weg dorthin ist nachempfindbar, nachvollziehbar. Ich glaube, ich habe ein besseres, weil unterhaltsameres Produkt. Und die Transparenz hilft enorm für diejenigen, die sich auch wirklich sozusagen mit der Materie befassen, das einfach besser erklären oder nachvollziehen zu können.
Es ist ein bisschen wie früher im Matheunterricht, wenn der Lehrer gesagt hat, ja, das Ergebnis stimmt, aber ich will den Weg dahin sehen. Wie bist du zum Ergebnis gekommen?
Und das versuche ich auch meinem Sohn einzutrichtern. Er ist in der 4. Klasse und ich weiß ganz genau, irgendwie manchmal mühsam, aber
ja. Ja, definitiv, ja. Auf deinem Weg bisher hast du einen Mentor oder jemanden gehabt, den du besonders ja, gesagt hast, ey, so wie der das macht, so will ich das auch später machen oder an dem angehangen oder irgend so ein Vorbild in der Art und Weise gehabt?
Nee. Also ich habe natürlich für mich so ein paar Leute definiert, lass mich mal so formulieren, deren Urteile mir wichtig, bei denen ich sage, wenn die mir Feedback geben, dann sperre ich die Lauscherchen mal besser auf. Aber darüber hinaus geht es nicht. Also ich habe jetzt keinen Mentor, keinen Vorbild, sondern das hat sich irgendwie, das ist immer das Gefühl gehabt, da muss ich mich schon selber drum kümmern.
Lebensmotto? Hast du da eins? Also irgendwie so, also kann von mir zum Beispiel sagen, zum Beispiel bei mir ist das hier auch, weil ich so dermaßen fußballverrückt bin, ist es das weiter, immer weiter von Kahn, dass er irgendwann mal gesagt wurde. Oder was ich auch extrem schön finde, ist, einfach auch für mich genommen habe, ist, alle Fußballfans in Deutschland sind gegen uns, bis auf die Bayern-Fans sind alle gegen uns. Etwas Schöneres gibt es nicht, weil da auch so viel Eigenmotivation drin ist. Hast du da auch irgendwas in der Richtung für dich gefunden in den Jahren, oder?
Das ist nicht so ein einfacher, ich kann es jetzt nicht in einem Spruch ausdrücken. Das Wichtigste wäre mir, ich versuche eben hier und jetzt zu sein. Das sind für mich die schönsten Tage, Stunden, Wochen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin wirklich voll bei der Sache dabei, die ich gerade mache. Und das kann unterschiedlichste Ausprägungen haben. Also spiele was, ich arbeite was, ich mache was. Etwas, was mich fesselt, was mich packt und bei dem ich möglichst fokussiert bei der Sache dabei bin, das ist die schönste Zeit, die man so haben.
Einfach wirklich den Moment genießen und klar sein, man ist jetzt im Moment und gibt sein Bestes und genießt es gleichzeitig auch. Wenn du auch wieder ein bisschen was im Thema drin, aber das sind wirklich jetzt auch noch interessiert in deiner Sicht, wenn du die ganze, ich nenne es mal Wüstentransfers, jetzt haben wir jetzt einen Sommer anguckst, wie blickst du auf das Ganze? Es gibt ja viele, die sagen, das macht den Fußball kaputt und die gehen nur wegen des Geldes das dahin. Wo ich dann sage, ja, das machen ja andere. Das ist ja eigentlich komplett normal, weil das würde ein stinknormaler Arbeitnehmer auch machen, wenn er irgendwo mehr Geld kriegt. Und da gibt es andere Sportler, die noch viel, viel mehr in ihrer Sportart Verträge, größere Verträge unterschreiben. American Football, also NFL, Formel 1 und so weiter. Da wird der Fußball meinerseits ein bisschen grundlos kaputt geredet. Wie siehst du das?
Ein sehr, sehr weites Feld. Das kann man auch nicht so mit. Und ich finde, das hat auch viele Aspekte und ein ganzes Spektrum an Themen, die da mitschwingen. Erstmal ist halt einfach mal so, dass der Fußball großes Unterhaltungsprodukt, eine Unterhaltungsindustrie ist. Man das jetzt möchte oder nicht. Diese Ursprünglichkeit, dass Menschen das aus reiner Liebe zum Spiel betreiben,
Ist nicht mehr gegeben. Also,
das gibt es.
naja.
Das heißt aber heute halt E-Jugendfußball oder meinetwegen A-Jugend oder Amateurliga. Auch fein. Der Fußball, über den wir jetzt hier sprechen, das ist ein globales Unterhaltungsprodukt und das unterliegt marktwirtschaftlichen Mechanismen. Dementsprechend ist es auch erstmal total legitim oder es ist halt so, dass jeder, der das Geld hat, ob das jetzt private Investoren, Marken oder in dem Fall ein Staatsfonds ist. Jetzt hat Saudi-Arabien aus unterschiedlichen Gründen ein großes Interesse daran, sozusagen über den Sport erstens neue Geschäftsmodelle zu finden, zweitens sich sozusagen auf die Weltlandkarte zu bringen, sich einzukaufen, wenn du so willst, in ein bestehendes Ökosystem. So, und jetzt gibt es ganz unterschiedliche, sagen wir mal, Interessen, Aspekte und Sichtweisen dazu. Eine Seite macht Saudi-Arabien nichts anderes als andere Marktteilnehmer auch. Jetzt gibt es den rein sportlichen Aspekt, wo ich jetzt aus meiner fachlichen Sicht sage, also davon, dass mich interessiert, was wirklich in der saudi-arabischen Liga jetzt passiert, davon bin ich jetzt ehrlicherweise noch ein Stück weg. Nehme aber zur Kenntnis, dass es da jetzt mindestens mal eine Handvoll Clubs gibt, also die echten ordentlichen Trainerstab, Spielerstab beisammen haben, wo man sich schon die Frage stellen kann, Mensch, wie würden die eigentlich in so einer Champions League-Gruppe performen? Das natürlich irgendwann mal eine Frage ist, die könnte auf uns zukommen. Dann gibt es, sagen wir mal, den Aspekt des Transfermarkts, wo es natürlich plötzlich einen ganz, ganz neuen Player gibt, der so bislang kein Faktor war. Ein Player, bei dem ich auch nicht glaube, dass er so schnell wieder in sich zusammenfällt, wie das beispielsweise vor einigen Jahren bei China der Fall war.
Mhm. Mhm.
Dann gibt es den großen, sagen wir mal, moralischen Aspekt, auch kompliziert. Einerseits ist es natürlich so, dass es viele gute Gründe gibt, warum man ein Land wie Saudi-Arabien, wie soll ich sagen, als schwierigen Partner betrachten sollte. Das kann ich mal so formulieren. Natürlich ist die Menschenrechtslage dort in keiner Weise so, wie ich sie mir eigentlich wünschen würde. In ganz vielen Dimensionen, seien das jetzt Frauenrechte, sei es Homosexualität und, und. Auf der anderen Seite ist natürlich einfach so, dass es ein Stück weit auch der Respekt gebietet, andere Länder, andere Regionen einfach so sein zu lassen, wie sie sind. Plus, es gibt natürlich auch so ein großes Feld, der, lass mich mal so Doppelmoral nennen. Einerseits ist es so, dass Saudi-Arabien schon seit Jahrzehnten ein ganz normaler Kooperationspartner auf einer wirtschaftlichen Ebene für uns ist. Also, was weiß ich. Natürlich macht die deutsche Wirtschaft an ganz vielen Punkten einfach Geschäfte mit Saudi-Arabien oder mit saudi-arabischen Firmen. Und soweit ich weiß, regt sich jetzt beispielsweise vor der Zentrale eines DAX-Konzerns selten irgendwie Widerstand oder es gibt eine Demonstration, wenn dort ein Geschäft abgeschlossen wird. Warum jetzt ausgerechnet im Fußball sozusagen da so eine Empfindlichkeit einzieht, da habe ich schon ein Stück weit ein Problem damit, weil ich selber, jetzt mal ganz hart formuliert, ich habe mich noch nie gefragt, ist das jetzt ein Produkt, an dem Saudi-Arabien investiert ist, kaufe ich das deswegen ja oder nein? Warum ich jetzt deswegen plötzlich beim Fußball mein moralisches Gewissen in mir entdecken soll, da tue ich mich persönlich ein wenig schwer und bin deswegen, wie soll ich sagen, respektvoll, kritisch, vorsichtig, lass es mich so formulieren.
Ja.
Ich kann auch im Übrigen jeden verstehen, du hast es auch schon erwähnt, wenn jemand die Chance hat, sich und seine Familie und die vielleicht sogar noch die nachfolgende Generation abzusichern und ein Angebot macht, das einfach gut ist, ist das legitim.
Ja, man muss das gar nicht ablehnen können.
Ja, richtig. Genau so ist es. Jetzt kann man natürlich, du kannst in jedem Einzelfall natürlich, kannst du es, was weiß ich, Jordan Henderson. Jetzt ist bei dem natürlich die Besonderheit, dass der vorher auch keine Gelegenheit ausgelassen hat, sich für die LGBTQ-Plus-Community irgendwie einzusetzen. Dass dann hinterher oder jetzt natürlich Fragen kommen, sag mal, wie hast denn du das eigentlich vorher gemeint? Wenn du jetzt einfach so dahin gehst, fair point. Aber ich sehe halt auch die andere Seite, jetzt so diese reine billige Ethik daran, die teile ich halt auch. Ich muss ein bisschen diffus ist.
Ja, sehe ich auch so wie du. Ich glaube auch, dass das, dass man das, wie du es jetzt gerade gesagt hast, aus verschiedenen Aspekten betrachten kann, muss. Meine Meinung zu dem ist einfach, dass gerade in Deutschland oder sagen wir es in Deutschland, Schweiz, in Europa, blickt man da sehr vorsichtig, ausgedrückt komisch drauf, weil man in vielen Teilen noch von diesem traditionellen Fußball träumt oder viele von denen, hier so Kaiserslautern, Dresden und so weiter und so fort. Und die haben ja, also in Deutschland wurde ja auch, Hoffenheim wurde stark kritisiert, als sie hochgekommen sind. Wolfsburg, Leverkusen gelten immer noch als Pillenverein und VW-Verein. Leipzig ist nochmal ein ganz anderes Feld mit Red Bull dahinter. Und das finde ich aber ein bisschen Doppelmoral, weil in anderen Sportarten interessiert es die Fans, Zuschauer dann nicht, wenn dann Red Bull Formel 1 lang fährt, wenn Skifahrer mit Red Bull Helme umfahren und so weiter und so fort. Also da hat der Fußball einfach etwas Positives lange Zeit geschaffen, dass jetzt einfach viele denken, das nehmen die uns jetzt weg. Und mit den Kommerzialisierungen und so weiter und so fort. Das ist nicht mehr unser Fußball. Ja, am Ende ist es 22 Spieler laufen im Ball hinterher und ein Schiri sagt zwischendurch, so geht's nicht.
So einfach ist es auch nicht, ne? Also
Ja, also immer so runtergebrochen, so einfach, wie man es runterbrechen kann. Aber
Fußball ist ja, und das ist ja das Schöne, mehr als nur ein Spiel. Fußball, also es hat ganz, ganz viele Facetten. Und eine sehr, sehr wichtige Facette ist natürlich, Fußball ist ein Teil unserer Kultur.
Mhm.
Und Fußball ist ein Kulturgut. Und das Kulturgut speist sich ganz, ganz häufig aus gemeinsamem Erfahrungsschatz und einer Historie und einer Tradition. Also, und so kommen jetzt, also, was weiß ich, so ein Club wie jetzt beispielsweise Borussia Mönchengladbach hat ja halt einfach eine unfassbar wertvolle Tradition,
mhm.
die viele, viele Anhängerinnen und Anhänger gemeinsam durchlebt haben.
Ja.
Und das ist ja etwas, was auch so von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und das ist ein Wert an sich.
Mhm.
Das steht außer
Absolut, absolut.
Das ist ein Wert an sich und ist total schön,
mhm.
dass es das gibt. Und ich empfinde es als total wichtig, es zu erhalten. Aber es ist halt auch nicht das Einzige. Es ist ein Teil. Und es verändert sich und es entwickelt sich. Und was weiß ich, natürlich ist total legitim, dass man sagt, ich finde den Verein XY langweilig, unsympathisch, doof, lehne ich ab. Und man muss das im Übrigen auch nicht begründen. Ich kann mir ja einfach den Luxus leisten zu sagen, also die finde ich schon immer,
ja.
Schon immer doof. Und jetzt wird es halt auch ein bisschen kompliziert, ne? Wenn man jetzt beispielsweise, ich glaube zum Beispiel, es wäre meine persönliche Hypothese, das, was Dietmar Hopp macht oder gemacht hat, ist ja eigentlich, das ist total legitim.
Ja,
also absolut. Ja, der Mann hat was Großartiges geschaffen und hat mit einer gigantischen Unternehmensgeschichte sich den Luxus erarbeitet, dass er seinen Heimatclub und dem, by the way, er wollte das ursprünglich mal mit Waldhof Mannheim machen, aber egal, dass er seinen Heimatclub finanziell so ausstattet, dass in der Region Profifußball entsteht. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was dagegen spricht. Ich kann mir den Luxus leisten, das finde ich nochmal, finde ich total legitim zu sagen, finde ich langweilig, interessiert mich nicht, ist für mich eine, was weiß ich.
Kann man ja sagen, ich finde das jetzt doof, aber.
Genau, in der Praxis wurde Dietmar Hopp und die TSG Hoffenheim dann in meinen Augen zumindest verwechselt mit dem modernen Fußball, gegen den man ist.
Mhm.
Also, da gibt es vieles, was man kritisieren kann in diesem modernen Fußball. Ich halte die Dimension des Geldes, die da im Umlauf ist, für nicht mehr nachvollziehbar und für in weiten Teilen komplett drüber. Und ich kann auch verstehen, dass der Live-Zuschauer an sich in den letzten Jahren eigentlich immer weiter Rechte verloren hat, wenn du so willst. Na? Also es ist in den letzten, sagen wir mal, Jahrzehnten ganz klar ein TV-basiertes Unterhaltungsprodukt geworden, das nicht mehr, sagen wir mal, diese unmittelbare Nähe eines der Live-Zuschauer mit dem Fußball hatte. So, und in diesen Konflikt, in diesen Metakonflikt, wenn du so willst,
zwischen
diesen beiden Lagern ist Dietmar Hopp und die TSG Hoffenheim reingeraten. Auf einmal war er das Gesicht des modernen Fußballs, das er in meinen Augen gar nicht ist. Leipzig, same. Ne? Da kann man noch eher sagen, das ist ja sozusagen am Reißbrett entstanden. Es ist völlig klar, woher die Interessen kommen und was die Interessen sind.
Mhm.
Nur sind die halt auch in sich total legitim.
Mhm.
Ich wäre eher vorsichtig dabei, RB Leipzig zu kritisieren, also ich halte dieses Argument, ihr seid doch nur für Marketingzwecke da. Das ist schon auch echt, das ist halt natürlich schon auch ein sehr theoretisches Konstrukt, weil also ist jetzt auch nicht so, dass beispielsweise Borussia Dortmund aus purer Liebe zum Spiel.
Das ist nicht nur immer und überall echte Liebe drin, sondern es ist am Schluss auch ein Verein, ein Unternehmen.
So ist es.
War, glaube ich, der erste Verein, der an die Börse ist in Deutschland.
Ja, also ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, aber das ist, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Ich glaube, die einzige Public AG, an der du und ich auch Aktien oder Anteile erwerben könnten.
Ja, ja. Ja, und am Ende, wie du gesagt hast, das moderne Fußball, da hat viele Dinge, die man kritisieren kann und glaube auch muss, damit sie irgendwann verbessert werden, die Leben, das normal ist. Man sieht etwas, man kritisiert etwas und dann verbessert man es. Im Bestfall nur dauert das, je nachdem, in welchem Konstrukt du bist, halt nicht gerade eine Woche, sondern manchmal 10 Jahre, manchmal noch ein bisschen länger. Und da ist der Fußball mit drin. Ich nehme an, du bist glühender VfB Stuttgart-Fan. Oder Sympathisant zumindest.
Ja, Sympathisant. Ja.
Als Fan ist wahrscheinlich schwierig mit dem Beruf, wenn man sagt, ich bin jetzt hier Fan und nicht aber Sympathisant.
Es ist ein bisschen kompliziert. Ich bin süddeutscher Fußballfan. Das muss ich formulieren. Ich bin als Kind großer Bayern-Fan, obwohl ich aus Stuttgart kam. Und fand es als in Stuttgart aufwachsender irgendwie witzig und spannend, Bayern-Fan zu sein. Das war das reine Rebellentum. Und mit den Jahren, und dann bin ich nach München gezogen und dann ist es irgendwie so ein bisschen geswitcht. Auf einmal wurde der VfB für mich so ein Heimat. Und irgendwie Fan bin ich einfach nicht mehr, so ehrlich muss ich sein, verwaschen. Es ist nicht mehr so, dass ich mit kindlicher Freude vor dem Fernseher stehe und das ist einfach irgendwie rum. Aber Sympathie ist geblieben.
Ja, ich meine, ich glaube, also weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass das im Laufe des Berufs, den du ausübst als Moderator, Kommentator vom Fußball, dass das mit sich bringt. Dass man auch vielleicht das ein oder andere mitbekommt oder weiß oder mehr mitbekommt und erlebt, als jetzt der normale Fan, wo man einfach sagt, ja gut, also so 100%ig Fan, ich kann ich jetzt auch nicht mehr dahinter stehen. Egal, ob es jetzt aus moralischen Gründen oder aus beruflichen Gründen ist.
Also alles richtig und gibt ja häufig oder gelegentlich, sagen wir mal, so diese Frage oder auch diesen Vorwurf, wie neutral sind wir Fußballkommentatoren oder Kommentatorinnen, wenn man doch weiß, von welchem Fan war irgendwie jeder auch mal, ne? Das ist die Wurzel der Fußballbegeisterung. Ich bilde mir ein, behaupten zu können, dass ich, das sage ich sowohl über mich selbst, ich sage es aber vor allen Dingen auch über viele Kollegen, die ich echt gut kenne, denen ich häufig zuhöre, wo ich weiß bei jedem ganz genau, wo sozusagen ein frisches Herz ist und für wen es schlägt. Und ich behaupte für alle, dass wir uns damit davon freimachen können. Ich glaube, dass im Gegenteil, ich glaube sogar, dass ein Anhänger des 1. FC Köln, jetzt mal nur als Beispiel, wenn der das Spiel kommentiert, ist der mit seinem Club, mit seiner Mannschaft viel kritischer als in der gegnerischen Elf. Dieser Vorwurf der Neutralität oder dieses Einfordern von Neutralität, das ist in aller Regel ohne jede Grundlage.
Ja, einfach nur die Mannschaft, die eigene Mannschaft spielt gerade schlecht. Man hat die ganzen Spieler jetzt mal kritisiert. So ist immer mein Kommentator. Der ist garantiert schuld, dass die frisch. Ja, vielen, vielen Dank, Jonas, für deine Zeit, für das coole Gespräch. Wenn du noch etwas hast, was du sagen wolltest oder mich fragen wolltest oder rundherum, kannst du jetzt gerne losschießen. Ich bin ausgeschossen.
Ja, ich bedanke mich für dein Interesse, für euer Interesse. Vielen Dank, war schön, dich kennenzulernen. Und alles Gute wünsche ich dir.
Danke, Lars.
Bis bald mal besser.
Genau.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.